Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Journalistenkollegin, die seit fast 20 Jahren aus den Ländern Mittel- und Südamerikas berichtet, die selbst mit Familie seit 8 Jahren in Mexiko lebt. Heute Vormittag bei uns ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sandra Weiß.
Dankeschön.
Wie oft kommen Sie noch nach Deutschland?
Alle 1-2 Jahre einmal.
Und nehmen dann im Zeitraffer welche Eindrücke mit zurück?
Ich sehe, Deutschland ist ein Land, das sich auch sehr verändert hat die letzten Jahre. Das ist immer wirklich sehr spannend. Es ist sehr viel multikultureller, sehr viel bunter geworden. Man streitet wieder auch mehr. Man hat das Gefühl, jetzt wird mehr politisch diskutiert. Das finde ich sehr positiv.
Ansonsten große Kontraste zwischen einer Stadt wie Mexico City und beispielsweise jetzt einer Stadt, weil wir hier sind, wie Stuttgart in Deutschland?
Ja, sicher. Deutschland ist viel organisierter, die Städte sind kleiner, das ist alles viel besser geplant. Lateinamerika ist improvisiert, ist chaotisch, da funktioniert alles nicht so toll.
Wir haben ja ein ganz spezielles Bild von Lateinamerika, auch von einem Land wie Mexiko. Da assoziiert man immer die Themen Gewalt und Drogen und dass es verdammt gefährlich ist, da zu leben.
Ja, das ist natürlich so, aber eben das ist nicht ganz Mexiko, sondern nur ein kleiner Teil von Mexiko. Und Mexiko ist auch ein boomender Industriesektor. Mexiko ist ein wichtiger Standort für die deutsche Automobilindustrie geworden in den letzten Jahren. In Mexiko gibt es ganz interessante Hightech-Entwicklungen. Mexiko ist ein wunderschönes Land. Der Tourismus ist sehr wichtig für das Land. Also es gibt auch ganz tolle Aspekte und sehr sichere Städte in Mexiko.
Das heißt, Sie und Ihre Familie sind da, wo Sie wohnen, in Mexico City auch durchaus sicher?
Wir leben in Puebla. Das ist 2 Stunden weg von Mexico City. Okay. Das ist der Standort, wo auch VW produziert. Gibt es relativ viele deutsche Auswanderer, die dort leben. Und das ist ein relativ ruhiger, sicherer und gut organisierter Standort.
Mexiko, ein Land, das in den letzten Jahren eine positive Entwicklung genommen hat? Fragezeichen.
Mexiko hat eine positive Entwicklung genommen im wirtschaftlichen Sinne, auf jeden Fall. Das Land ist gewachsen, es hat sich modernisiert, ist vom Agrarstaat zu einem Dienstleistungs- und Industriestandort geworden. Aber grundlegende Probleme zum Beispiel wie die große Korruption, die Gewaltkriminalität, die Ungleichheit und auch die Armut sind nicht gelöst.
Und dann hat Mexiko halt auch noch das Problem, dass sie die riesige Mauer, die Mr. Trump aus Amerika bauen möchte, bezahlen soll.
Ja, wobei das, wer diese Mauer bezahlt, ist letztlich irgendwie mehr so eine politische Spiegelfechterei. Es gibt diese Mauer längst. Auf 1000 Kilometern gibt es bereits eine Mauer. Es sind 3000 Kilometer Grenze. Auf weiteren 1000 macht es überhaupt keinen Sinn, weil das sind Canyons, die kein Mensch überwinden kann. Und wir sprechen dann also noch über weitere 1000 Kilometer. Und auch Trump hat jetzt nur kaum Geld dafür zur Verfügung gestellt. Also das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Das ist letztlich nur Wahlkampfgeklingel.
Ja, irgendwas wird er wohl seinen Wählern schon bieten, aber ich denke, letztlich wird da keine Mauer auf 1000 Kilometern gebaut werden.
Ist mit Trump das Verhältnis Vereinigte Staaten zu Mexiko schlechter geworden?
Ja, das war ganz dramatisch, ist ganz drastisch gekippt. Die USA sind für Mexiko der wichtigste Handelspartner. 90% des Handels werden mit den USA abgewickelt. War noch immer das große Vorbild. Wir haben 34 Millionen Mexikaner, die in den USA leben. Diese Verflechtungen sind ganz eng. Und dann kommt einer und wirft das alles über den Haufen, stellt praktisch alles in Frage, will Massenabschiebungen, will NAFTA, das Freihandelsabkommen, aufkündigen. Das war ein Riesenschock für Mexiko, den das Land erstmal verkraften musste.
Sandra Weiß, als Journalistin, als Korrespondentin, kennen Sie dieses Land gut, haben selbst, ich weiß gar nicht, wann und wie lange in Caracas gelebt?
Von 2006 bis 2008, 3 Jahre lang.
Okay, und haben jetzt im Juni das Land letztmals gesehen und besucht.
Es war sehr traurig, sehr dramatisch. Also ich habe ein Krankenhaus besucht zum Beispiel. Und es ist traurig, mein eigener Sohn ist in Venezuela geboren, in einem Krankenhaus. Und das war wirklich ganz fantastisch, wie die Ärzte dort funktioniert haben, die Ausstattung. Und jetzt die OP-Säle funktionieren nicht mehr, sind kontaminiert. Es gibt kaum noch Medikamente für die Menschen. Die Betten sind brüchig. Die Menschen müssen selber die Zimmer putzen, weil die Putzkolonne von der Regierung zur Verfügung gestellt wird, aber auch nicht kommt oder keine Putzmittel hat. Das sind wirklich ganz katastrophale Zustände.
Dramatische Versorgungslage auch, wenn man in die Geschäfte und in die Supermärkte geht?
Ja, es gibt viele Dinge, die eben ein Preis reguliert sind von der Regierung. Die findet man nicht mehr. Und das sind normalerweise Dinge, die Venezolaner im täglichen Bedarf brauchen. Das ist Milch, das ist Fleisch, das das ist Maismehl zum Beispiel. Und das gibt es einfach fast nicht, weil der Preis so gering ist, dass das alles abgezweigt wird auf den Schwarzmarkt. Und dann kriegt man es für 4-, 5- bis 10-fache des Preises. Und das können sich die Venezolaner meistens nicht mehr leisten.
Alles umso unverständlicher, als Venezuela von seinen Bodenschätzen her doch eigentlich ein reiches Land ist mit riesigen Ölvorkommen.
Ja, sicher, das hat mit der Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre zu tun, mit der bolivarischen Revolution, die eben auf den Staat gesetzt hat, auf eine staatlich regulierte Wirtschaft, die konsequent der Privatindustrie das Leben schwer gemacht hat, die Devisenverkehrskontrollen eingeführt hat, Preiskontrollen und was alles letztlich dazu geführt hat, dass es lukrativer ist, Lebensmittel zum Beispiel zu importieren, als sie anzubauen. Und dass man mit der Spekulation von Devisen kann man in Venezuela innerhalb von 2-3 Jahren zum Millionär werden.
Sie haben in Venezuela eine Kolonie, eine eigentlich deutsche Kolonie mal besucht, die, glaube ich, im 19. Jahrhundert von irgendwelchen südbadischen Aussiedlern gegründet wurde. Hat sich da diese veränderte wirtschaftliche, politische, soziale Situation auch gezeigt?
Ja, die Colonia Tovar, die liegt ungefähr 1,5 Stunden außerhalb von Caracas. Ich habe sie öfter besucht. Früher war das Ausflugsziel für die Hauptstädter. Die lebten also vom Tourismus. Die haben da, die bauen auch zum Beispiel Himbeeren an und verkaufen Obst und Gemüse. Davon haben sie gelebt. Und als ich jetzt das letzte Mal im Juni dort war, war ich fast der einzige Gast aus Caracas. Es waren noch 2-3 Autos da. Es traut sich keiner mehr hin, weil die Straße ist sehr gefährlich. Es gibt ständig Überfälle. Dann haben die Venezolaner auch das Geld nicht mehr, dort einzukaufen. Und es ist alles militarisiert. Überall gibt es Kontrollen des Militärs. Und die Leute dort, die kämpfen ums Überleben. Auch die von der Landwirtschaft leben. Es gibt keinen Dünger mehr. Es gibt keine Insektizide. Die Ernten werden schlechter. Es ist wirklich sehr problematisch.
Also dramatische Auswirkungen dann auch letztlich auf jede einzelne Familie und auf die jeweiligen Kinder?
Ja, das ist so. Deswegen haben wir zwischen 1,5 und 2 Millionen Venezolaner, die in den letzten Jahren ausgewandert sind aus dem Land. Und das ist insofern dramatisch, als Venezuela früher eigentlich ein Einwanderungsland war. Gerade in den 60er, 70er Jahren kamen aus der ganzen Region viele Menschen nach Venezuela wegen politischer Verfolgung, wegen der Diktaturen damals in Chile, Argentinien und natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil das Erdöl, es boomte in Venezuela, bekam man Jobs und konnte gut leben.
Sie waren irgendwann auch mal im diplomatischen Dienst?
Ja, ich habe nach dem Abitur beim Auswärtigen Amt angefangen und war dort 3 Jahre, habe die Ausbildung gemacht, habe mich anschließend aber nochmal umorientiert und dann in Frankreich Politikwissenschaften
studiert. Okay, wie waren die 3 Jahre im diplomatischen Dienst?
Es war interessant, ich habe sehr viel gelernt, auch über mich, dass mir zum Beispiel diese Bürokratie nicht wirklich liegt und dass ich Schwierigkeiten habe, wenn mir jemand sagt, wie ich die Dinge zu tun habe, wenn ich der Meinung bin, dass die auf eine andere Art und Weise sehr viel effizienter und besser wären.
Wie hat sich's dann ausgerechnet nach Lateinamerika verschlagen?
Ich habe bei Agence France-Presse gearbeitet und ein Austauschprogramm gemacht. Damals war ich in Mexiko und fand das also unheimlich spannend. Das war die Zeit der Zapatistenrevolutionen in Südmexiko und habe da eben auch meinen späteren Mann kennengelernt. Wir sind dann umgezogen nach Uruguay, haben ein paar Jahre in Uruguay gelebt und anschließend in Venezuela eben. Und ich habe auch eine Zeit lang in Chile, noch während des Studiums war ich in Chile für 6 Monate.
Die Arbeit als freie Journalistin in Lateinamerika bedeutet, man bietet an und man bekommt entweder einen Auftrag oder man bekommt ihn nicht. Ist das alles schwieriger geworden in den letzten Jahren?
Ja, das ist alles sehr viel schwieriger geworden. Das Interesse an Lateinamerika ist stark zurückgegangen in Deutschland, was ich sehr schade finde, weil ich denke, das ist ein Kontinent, der auch wichtig ist für Deutschland, für die deutsche Außenpolitik. Und das Problem ist eben auch die Zeitung, die Krise der Medien hat man sehr gemerkt. Also es gibt nicht mehr viel Auslandsseiten. Man muss sich umorientieren. Ich habe neue Kunden aufgetan, spezialisierte Kunden, die auch online sind. Und so kann man sich immer noch über Wasser halten.
Kommt dazu, dass bestimmte Länder auch stereotyp mit bestimmten Begriffen besetzt sind? Also Mexiko kommt immer als erstes Gewalt plus Drogen. Dasselbe war bei Kolumbien so, in Verbindung jetzt noch dann mit dem Guerillakrieg.
Ja, sicher, diese Stereotype, die sitzen in den Köpfen fest und die Redakteure springen immer auf, wenn was ist. Also der Drogenboss Chapo Guzman und wieder ein Drogenboss. Ich sage dann manchmal, Leute, es ist einfach nicht wichtig, welcher Drogenboss jetzt festgenommen wird. So machen wir lieber mal ein langes Hintergrundstück, wie das eigentlich funktioniert. Und manche lassen sich drauf ein und manche nicht. Aber das ist immer so ein bisschen auch eine Sache, wie man das verkauft. Und ich bekomme auch viele Geschichten los, die nicht nur sich um Drogen und Gewalt drehen.
Ist es trotz aller Stereotype nach wie vor für diese beiden genannten Länder, Kolumbien und Mexiko, ein großes Problem?
Ja, natürlich. Coca, aus der Kokain gewonnen wird, die wird nun mal in den Andenländern angebaut. Das ist nicht nur Kolumbien, das ist auch Peru und Bolivien und geht dann eben über Mexiko und den allergrößten Abnehmermarkt der Welt, das sind immer noch die USA. Das war so vor 20, 30 und 40 Jahren und das ist heute noch genau dasselbe Problem. Was sich ändert, sind die Strategien. Der Drogenkrieg der USA ist eigentlich aus Sicht der Lateinamerikaner gescheitert.
Sie Warum? Wollen,
weil er letztlich nur dazu geführt hat, dass sich die Gewalt ausbreitet, dass die Staaten durch Korruption unterwandert werden und er hat überhaupt keinen Einfluss gehabt auf die Nachfrage.
Und jetzt?
Jetzt sagen die Lateinamerikaner, wir müssen ein anderes Paradigma finden. Es gibt viele Länder, die versuchen zu legalisieren. Mit Marihuana hat es angefangen. Uruguay zum Beispiel ist am weitesten. Sie versuchen, das Marihuana staatlich organisiert abzugeben. Da muss man sich eintragen, kann sich das in der Apotheke holen. Mexiko hat zum Beispiel zugelassen, dass eine kleine Dosis für den persönlichen Gebrauch ist straffrei. Damit kriegt man die Gefängnisse ein bisschen leer, weil die sind voll von lauter Leuten, die Marihuana konsumieren. Ähnlich ist es in Kolumbien. Es gibt diese Ansätze und wir hoffen, dass es weitergeht.
Das heißt, das uruguayische Modell ist zur Nachahmung empfohlen?
Das wissen wir noch nicht. Das hat gerade angefangen, vor ein paar Wochen erst wirklich zu funktionieren. Die Vorbereitungsphase war sehr lange. Uruguay ist ein sehr kleines Land, das sind 3 Millionen Einwohner, sehr europäisch geprägt, sehr organisiert, haben nicht so ein großes Korruptionsproblem. Ob das ein Vorbild wird, muss man erst noch abwarten.
Eigentlich wollten wir ja über den Staatspräsidenten von Venezuela reden. Das holen wir gleich nach. SWR1 Leute heute Vormittag mit der Lateinamerika-Korrespondentin Sandra Weiß. Wir wollten, Frau Weiß, über Nicolas Maduro reden, den Staatspräsidenten von Venezuela. Wie gut kennen Sie den?
Ich kenne ihn aus Pressekonferenzen und aus der Ferne. Ich habe ihn nie persönlich interviewt, im Gegensatz zu Chavez.
Was ist dieser Maduro für ein Typ? Wie würden Sie ihn einschätzen?
Maduro ist letztlich wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem Job gekommen oder besser gesagt durch absolute Loyalität zu Hugo Chavez. Er ist eigentlich Gewerkschafter, hat Busse gefahren, aber war eben für Chavez so ein bisschen derjenige, den man überall auf jeden Posten setzen konnte und der ihm den Rücken freigehalten hat. Und als klar war, dass Hugo Chavez also todkrank ist und dass er es nicht mehr lange lebt, hat er Maduro ausgesucht, unter anderem auch deshalb, weil die Kubaner, die ein wichtiger Verbündeter Venezuelas sind, gesagt haben, okay, den nehmen wir, zu dem haben wir Vertrauen.
Das klingt alles so, als sei dieser Mann nicht im geringsten befähigt, ein Land zu führen.
Ja, das sehen mittlerweile auch die meisten Venezolaner so. Also ungefähr 80% aller Venezolaner wollen ihn eigentlich loshaben.
Gleichwohl hat er es vermocht, immer mehr Macht in seiner Person zu bündeln. Was ist da letztlich aus Ihrer Sicht die wichtigste Geschichte, die ihm da gelungen ist, in Anführungsstrichen?
Also ich denke, vor allem ist es ihm gelungen, den Rückhalt der Streitkräfte zu erhalten. Und das hat Chavez schon so angefangen. Das größte Problem, Chavez war ja Militär. Er hat immer gefürchtet, dass ein Putsch aus den Streitkräften ihn mal absetzen könnte. Und deswegen hat er sich dran gemacht, den Streitkräften die umzuorganisieren. Und er hat ihnen vor allem wirtschaftliche Pfründe gegeben. Die kontrollieren inzwischen die Häfen, sie kontrollieren die Flughäfen, sie kontrollieren die Schwerindustrie, sie kontrollieren Erdölindustrie, sie kontrollieren die Importe. Und damit kann man einfach verdammt reich werden. Und wir haben ungefähr 2000 Generäle in Venezuela und jeder hat so einen Posten, auf dem er sich persönlich bereichern kann. Und das sichert Maduro die Loyalität der Streitkräfte.
Und die Opposition ist machtlos?
Die Opposition organisiert die Proteste auf der Straße. Die Opposition hat die letzten freien Wahlen gewonnen im Jahr 2015. Sie kontrollieren das Parlament. Aber gerade dieses Parlament soll ja jetzt entmachtet werden durch eine verfassungsgebende Versammlung.
Und dann gibt es noch eine Generalstaatsanwältin, die eigentlich aus der Chavez-Ecke ursprünglich mal kam und inzwischen so die Hassfigur von Herrn Maduro ist.
Ja, das war der erste Akt der neuen verfassungsgebenden Versammlung, diese Staatsanwältin abzusetzen, weil sie sich eben kritisch geäußert hat. Sie hat gesagt, das, was jetzt passiert in Venezuela, ist nicht mehr gedeckt durch die Verfassung von Hugo Chavez, sondern das ist ein Verfassungsbruch, das ist jetzt eine Diktatur.
Wie gefährlich ist deren Leben jetzt?
Sie wird verfolgt, ihre Familie wird auch verfolgt. Es gibt sehr viele Erklärungen eben auch von Menschenrechtsorganisationen, die sie unterstützen, aber sie wird kein leichtes Leben haben im Moment.
Wenn wir uns die Freunde und die Feinde dieses Systems angucken, auf der Freundseite in erster Linie Russland?
Russland und China. China hat vor allem wirtschaftliche Interessen. Viele Erdölexporte sind verpfändet an China. Und für die Chinesen ist es natürlich wichtig, die Rohstoffversorgung zu sichern.
Und Russland hat natürlich auch sehr eigene Interessen und pumpt aktuell, glaube ich, relativ viel Geld in dieses Land. Warum?
Für die Russen geht es um strategische Verbündete in Lateinamerika. Also Putin sieht so einen neuen kalten Krieg heraufziehen und Venezuela ist dann natürlich ein Schwachpunkt, wo er ansetzen kann. Genauso wie es zum Beispiel Nicaragua ist, wo ebenfalls eine linke autoritäre Regierung an der Macht ist.
Und der wichtigste Verbündete im eigenen Land in Venezuela ist eben das Militär.
Ja, das ist das Militär und ungefähr 20% der Bevölkerung halten immer noch zu Maduro.
Und ein hochkorruptes Militär.
Hochkorrupt, Militär und Zivilisten, alles was Maduro umgibt, bereichert sich immens an diesem System, an diesen Wechselkurssystemen, an diesen Importvorschriften.
Ja, Polizei und Geheimdienste auch Profiteure dieses Systems?
Ja, Polizei und Geheimdienste gehören ebenso wie die Streitkräfte zu dieser privilegierten Gruppe.
Diejenigen, die was gegen ihn haben, in erster Linie Trump, der vor kurzem auch eine militärische Intervention zumindest nicht ausgeschlossen hat. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, bei Trump muss man vorsichtig sein. Er droht ja immer viel an und dann sein Außenminister nimmt das sofort wieder zurück, ein paar Stunden später. Es war natürlich völlig kontraproduktiv, weil Lateinamerika, wenn da die USA mit Intervention kommt, dann sträuben sich die Haare. Da hat man wirklich aus der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das will kein Land. Damit hat Trump letztlich wirklich nur einen Keil in die Front der Maduro-Gegner oder Kritiker geschlagen. Und das war sehr unklug.
Und Maduro selbst hat mit der Ankündigung gekontert, es würde demnächst ein riesiges Militärmanöver stattfinden.
Ja, sicher, das ist das Klassische. Das hat Chavez auch immer gemacht. Immer wenn es Probleme gab mit dem Nachbarland, wurden dann irgendwelche Bataillons an die Grenze abkommandiert. Das Ganze lief dann immer sehr chaotisch ab. Die venezolanischen Streitkräfte sind im Moment, glaube ich, wirklich nicht in der Verfassung für einen größeren Krieg. Aber das sind jetzt alles rhetorische Schlagabtausche. Ich glaube, das Thema wird nicht durch eine Intervention gelöst werden, sondern wir gehen eher auf die Richtung Bürgerkrieg zu.
Wie finden denn die anderen lateinamerikanischen Länder, was Venezuela da aktuell treibt?
Wir haben eine große Front von 14 Ländern, die das immer wieder kritisiert haben, auch kritische Erklärungen verabschiedet haben. Aber es gibt noch Länder, die zu Maduro halten. Das sind eben Kuba, das ist Nicaragua, Bolivien, so diese alte linke Front an Regierungspräsidenten, aus alter Solidarität heraus auch. Ecuador wankt immer so ein bisschen, mal ja, mal nein. Das Problem ist, wir haben eine Organisation der amerikanischen Staaten und wir bräuchten da letztendlich 23 Stimmen gegen Venezuela, um die Demokratieklausel gegen das Land zu verhängen. Und diese Stimmen kommen einfach nicht zusammen.
Ihre Prognose für Venezuela, wie wird das ausgehen?
Das Land steuert im Moment auf einen Bürgerkrieg zu. Ich sehe nicht, wer das noch abwenden könnte. Ich denke, der Einzige, der wirklich Einfluss hätte auf Maduro, ist Kuba. Aber Raúl Castro hat gesagt, ich will hier nicht intervenieren. Und ich denke, da müsste man sehr fein mit der diplomatischen Nadel stricken, und zwar von den USA aus. Und das ist leider auch unter Trump nicht geboten.
Aber Bürgerkrieg geht ja nur, wenn die Opposition bewaffnet ist. Ist sie bewaffnet?
Die Opposition ist nicht bewaffnet, aber in Venezuela zirkulieren massenweise Waffen. Man kann sich relativ schnell Waffen besorgen, wenn man das will.
Sie kennen diesen Kontinent gut als Journalistin, die seit vielen Jahren dort lebt. Wenn Sie spontan entscheiden müssten, wo es Ihnen am besten gefällt, was würde Ihnen da einfallen?
Ja, ich bin großer Fan von Patagonien. Ich liebe das, diese Weite, dieses Unwirtliche, wo man der Natur völlig ausgeliefert ist. Das finde ich ganz faszinierend. Aber genauso schön ist eigentlich auch der Amazonas.
Patagonien habe ich einmal erlebt und da ist mir in Erinnerung geblieben, man fährt mit dem Bus durch diese unendliche Weite, macht die Augen zu und wenn man nach einer Stunde die Augen aufmacht, ist alles wie vorher.
Ja, so ist es. Man ist einfach ganz klein als Mensch und das finde ich toll, dass einem das mal so bewusst wird.
Und dann der Wind, der aus dem Nichts kommt und wenn man nicht aufpasst, fällt man um.
Ja, der Wind ist toll und die Sonnenuntergänge sind toll, die langen Tage, die Menschen sind unheimlich interessant und offen für neue Begegnungen.
Haben Sie es so erlebt?
Ja. Ja, ich habe da auch auf einer Gaucho-Farm übernachtet zum Beispiel. Ich habe mich einfach aussetzen lassen von dem Bus und bin dann richtig reingelaufen. Ich wusste, da ist eine Farm und der Besitzer war gar nicht da, aber dafür der Vorarbeiter. Und dann konnte ich mit dem so ein bisschen Schafe hüten. Das war also wirklich ein ganz tolles Erlebnis.
Große Gastfreundschaft auch bei den Leuten dort?
Große Gastfreundschaft, aber das ist generell so in Lateinamerika. Das finde ich immer wieder so schön. Wirklich auch in der ärmsten Hütte in der Favela in Brasilien bekommt man immer einen Kaffee angeboten. Stößt man eigentlich immer auf offene Ohren. Ich bin ganz selten auf Feindseligkeit gestoßen.
Wie haben Sie dieses Amazonasgebiet erlebt? Also letztlich den klassischen Regenwald?
Amazonas ist ähnlich wie Patagonien, diese Weite, wenn man da drüber fliegt und sieht nur Wald und dann landet man und sieht eigentlich gar nichts mehr, nur Bäume, das ist wirklich beeindruckend. Und über die Flüsse sind die Straßen des Amazonas, man kann da tagelang schippern, ich habe dann auch in der Hängematte geschlafen in Brasilien auf so einem Boot, da bekommt die Zeit eine ganz andere Dimension. Und gleichzeitig bin ich halt sehr besorgt, weil ich fliege häufig über den Amazonas und jedes Mal fehlt wieder ein Stückchen mehr, das ist wirklich ganz dramatisch.
Wer ist dafür verantwortlich?
Die Abholzung geschieht zum einen für Rinderbarone und für Soja. Soja ist der große Exportschlager, gerade in Brasilien, aber auch in Bolivien und Peru. Das sind ja alles auch Länder, die Amazonen als Urwald haben. Ja. Und das ist sehr dramatisch.
Bedeutet, die Existenzgrundlage der Menschen, die dort leben, wird zumindest in Frage gestellt?
Die Existenzgrundlage der Indigenas, die im Einklang mit dem Amazonas leben, auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja auch, inwieweit beeinflusst das die Menschheit? Es gibt Studien von Klimaforschern, dass der Amazonas verantwortlich ist für bestimmte Luftströme, die eben für Niederschläge sorgen, zum Beispiel in Südamerika. Und wenn die kritische Masse an Regenwald mal nicht mehr ausreicht, dann bleiben auch diese Regenfälle aus und dann kann sich das ganze Weltklima ändern. Das ist vielen gar nicht so bewusst.
Ist es den Regierungen vor Ort bewusst?
Den Regierungen ist es bewusst, aber das ist für sie keine politische Priorität. Die Priorität hat die nächste Wahl und die nächste Wahl gewinnt man mit Geld und mit Wählerstimmen. Und dazu braucht man Unterstützung von den Großgrundbesitzern. Da gibt es eine Lobby zum Beispiel im brasilianischen Kongress, die sehr einflussreich ist. Und das ist kurzfristig immer wichtiger.
Welche Rolle spielt die UNO da?
Die UNO hat viele Programme aufgelegt, gibt Erklärungen ab, macht ganz tolle Studien, aber letztlich politisch kann sie keinen Einfluss nehmen.
Wie wird es weitergehen mit dem Amazonas?
Also ich mache mir im Moment sehr, sehr große Sorgen, weil gerade die Regierung, die in Brasilien an der Macht ist, die hat eben überhaupt kein Interesse dran, sondern die will nur noch weiter abholzen, die Ressourcen ausnützen und verbittet sich auch jegliche Einmischung von außen. Umweltschützer werden wieder massiv verfolgt. Ich bin sehr besorgt.
Eine 4-Wochen-Tour durch Lateinamerika. Sie dürfen sie gleich vorstellen. Wo fangen wir an?
In Mexiko würde ich anfangen.
Okay, wo da?
Ich finde Yucatan, die Halbinsel, sehr schön, aber nicht Cancun, sondern das Landesinnere. Da gibt es ganz fantastische Ruinenstätten, die nicht so bekannt sind. Calakmul zum Beispiel, okay. Ekbalam, ganz wunderbar.
Wie lange bleiben wir da?
Wir bleiben da eine Woche.
Aha. Und gehen dann Richtung Süden.
Ja, und dann würde ich Richtung Süden gehen. Lassen wir Mittelamerika aus. Mittelamerika ist wunderschön, aber leider wegen der Kriminalitätsrate im Moment nicht zu empfehlen.
Als Wo Tourismus. Schlagen wir dann auf?
Ich würde in Kolumbien aufschlagen.
Kolumbien, auch ein Land, das immer als höchst gefährlich galt.
Ja, aber wir haben ja jetzt den Friedensvertrag in Kolumbien und dadurch ist das Land, das war durch diesen Bürgerkrieg sehr unerschlossen in vielen Bereichen. Und dieses Ursprüngliche, was man anderswo gar nicht mehr findet, das hat man in Kolumbien noch.
Ja, was gucken wir uns in Kolumbien an?
Also in Kolumbien finde ich zum Beispiel die Hauptstadt Bogotá wunderschön mit dem Goldmuseum und würde dann auch auf jeden Fall nach Cartagena gehen, Cartagena de Indias, die alte Kolonialstadt mit Hafen, wunderbar erhalten, UNESCO-Weltkulturerbe, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Okay, wie lange bleiben wir in Kolumbien?
Eine Woche auch.
Und dann?
Ja, und dann würde ich gerne Richtung Chile und Argentinien, finde ich wunderschön. Und zwar von Chile im Norden, die Atacama-Wüste, die trockenste Wüste der Welt, Hochland, ganz faszinierend.
Kennen Sie die?
Ich kenne die, ja. Dieser knallblaue Himmel, der Sternenhimmel. Ich habe noch nie so einen klaren Sternenhimmel gesehen. Das ist traumhaft.
Und eine Luftfeuchtigkeit, die es praktisch nicht gibt.
Ja, die gibt es praktisch nicht. Deswegen hat man so eine tolle Sicht.
Ja, auch mit verschiedenen Leuten, Physikern, Meteorologen, die vor Ort da Dinge machen können, die man woanders halt nicht machen kann.
Ja, genau. Deswegen haben wir ein großes Observatorium, an dem auch die Europäer beteiligt sind, in der Wüste. Das ist ein bisschen weiter südlich der Atacama-Wüste. Ganz oben in den Bergen, ganz hoch. Aber ja, fantastisch.
Wie lange bleiben wir in der Wüste?
4 Tage, würde ich sagen.
Okay.
Und dann fahren wir einfach runter Richtung Süden, dann Richtung Santiago und dann Richtung Patagonien.
Santiago, tolle Stadt.
Santiago ist eine sehr europäische Stadt, sehr gut organisiert und verwaltet, haben jetzt viele Fahrradwege, es gibt schöne Naherholungsgebiete. Es ist eine sehr gelungene Mischung, finde ich, immer so ein bisschen aus Europa, ein bisschen Asien und ein bisschen Lateinamerika.
Und dann unten diese unendliche Weite Patagoniens.
Ja, wunderbar, diese tollen Landschaften, die sehr beeindruckend sind, die Gletscher.
Wo konkret gehen wir dahin? Welchen Gletscher gucken wir an?
Oh, das ist schwierig. Ich würde zuerst in die Region der großen Seen gehen. Die Ecke Villa Rica, wunderschön, sehr viele deutsche Einwanderer, kann man leckeren Kuchen essen. Dann würde ich mich in Puerto Montt einschiffen und Richtung Süden fahren, Chiloé, wunderschöne Insel, so ein bisschen das Irland Südamerikas. Und dann noch, soweit man kommt, die Carretera Austral, die südlichste Straße der Welt, einfach so weit fahren, wie man kommt.
Können wir das alles individualtouristisch machen oder muss das schon eine richtig gut organisierte Reise sein?
Das kommt darauf an, wie abenteuerlustig Sie sind. Man kann das alles bestens organisieren. Wenn man Spanisch kann, hilft das natürlich sehr dabei. Aber wer sich eben nicht so die Mühe machen will und nicht so viel Zeit aufwenden will, der sollte das lieber organisieren.
Ich wollte gerade fragen, also mit Spanisch kommt man sehr weit, logischerweise. Portugiesisch dann in den jeweils portugiesisch geprägten Ländern auch. Was ist mit Englisch, Französisch?
Ja, damit kommt man mit Französisch nicht, vergessen Sie es. Aber mit Englisch kommt man in den größeren Städten und Touristenregionen auch weiter. Aber sobald es dann aufs Land geht, da ist dann Schluss.
Teuer, das Ganze?
Das kommt auf das Land an. Es gibt Länder, die sehr günstig sind. Bolivien ist relativ günstig und andere sind teurer. Argentinien und Chile sind relativ teuer. Mexiko ist so im Mittelfeld, würde ich sagen. Es kommt aufs Land an.
Viele Jahre Lateinamerika, jetzt seit 8 Jahren Mexiko, nicht direkt Mexico City, sondern Puebla, richtig, 2 Stunden weg. Ein schöner Ort zum Leben?
Ja, das UNESCO-Weltkulturerbe ist die erste Stadtgründung der spanischen Eroberer. Die kamen an der Küste an in Veracruz, gingen dann Richtung Mexiko-Stadt, weil sie gehört haben, da sind die großen Goldschätze. Und in Puebla haben sie dann die erste Stadt gegründet. Das, ja. Und das sieht man heute noch, die ganzen Klöster, wunderbare koloniale Altstadt, ist eine sehr schöne Stadt.
Was macht den Reiz dieser Gegend auch sozusagen von der Landschaft, von der Natur, von den Tieren aus?
Also ich habe einen Hausvulkan.
Ein bitte was?
Ein Hausvulkan.
Was ist das?
Das ist ein Vulkan, der ist 30 Kilometer entfernt von Puebla. Das, aha, ist der Popocatépetl und das ist ein aktiver Vulkan. Und ich sehe den jeden Morgen, wenn ich die Kinder zur Schule bringe, sehe ich, als er stößt dann Rauchwolken aus, manchmal auch nicht, manchmal ist er schneebedeckt, manchmal sieht man ihn gar nicht hinter Wolken, aber er überrascht mich jeden Morgen neu.
Ist der gefährlich? Kann der mal richtig ausbrechen?
Der ist aktiv, der wird natürlich auch überwacht. Im Moment ist es so, dass er immer mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr aktiv ist. Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, ist also, dass wir unter einem Lava-Ascheregen versinken. Da wacht man morgens auf und alles ist weiß auf der Straße. Und das ist kein Schnee, sondern Asche.
Okay, wie weit kann man sich dem nähern?
Man kann relativ nahe ran an den Krater, bis auf ein paar Kilometer. Es gibt eine Passstraße von Puebla nach Mexiko-Stadt, die damals Cortés genommen hat, der Eroberer. Da kann man heute noch rüberfahren und dann ist man schon relativ nah am Krater. Aber ganz hoch darf man nicht, der ist natürlich gesperrt.
Wir haben eingangs der Sendung kurz drüber gesprochen. Mexiko wird immer in Verbindung gebracht mit Drogen und Gewalt. Ich gehe jetzt mal davon aus, da wo Sie leben, in Puebla, spielt das keine Rolle oder keine große Rolle. Aber könnte es sein, dass es eine riesengroße Rolle spielt, wenn man in bestimmten Gegenden Mexico Cities lebt?
In Mexico City gibt es Gegenden, aber in den Gegenden gehen natürlich keine Touristen. Das sind Gegenden, wo Mexikaner leben. Das ist auch in Puebla so. Das ist in vielen Städten so. Das sind Zonen, wo Drogen gehandelt werden, wie überall. Und das sind Zonen, wo Drogenkartelle zum Beispiel auch Schutzgelder kassieren. Das Problem gibt es in vielen Städten. Das Problem, was wir in Puebla haben, ist relativ, weil wir haben da zum Beispiel Geldwäsche. Es wird sehr, sehr viel Geld in Puebla gewaschen.
Was bedeutet das?
Wir haben ganz viele Luxushändler. Das fängt an bei Klamotten, Luxusrestaurants. Ganz viele schicke Autos werden verkauft. Es ist einfach sehr viel Geld im Umlauf und das muss ja irgendwie wieder gewaschen werden und unter den Mann gebracht werden. Und Teile der mexikanischen Wirtschaft leben natürlich auch davon, dass Drogengelder gewaschen werden in den Immobilien. Wir haben einen riesigen Immobilienboom in Puebla, der ist vergleichbar mit dem in Kolumbien in den 80er Jahren unter Pablo Escobar.
Sie sind jetzt auch mit Ihren beiden Kindern in Deutschland, werden dann, wenn wir senden am Freitag, also Mittwoch zeichnen wir auf, Freitag senden wir, werden Sie schon im Flieger zurücksitzen nach Mexiko. Mit welchen Gefühlen fahren Sie zurück oder fliegen Sie zurück?
Also ich freue mich darauf. Ich liebe es immer wieder, dort anzukommen. Das ist inzwischen meine Heimat. Wenn man in Mexico City landet, das riecht dann schon ganz speziell. So ein bisschen eine Mischung aus ja so verbranntem Mais und ein bisschen Smog. Aber das ist so der heimatliche Duft inzwischen.
Das heißt, ein Leben in Deutschland, eine Rückkehr nach Deutschland, dauerhaft, können Sie sich eigentlich nicht vorstellen?
Im Moment nicht, aber wer weiß, was in 10, 20 Jahren ist.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.